Jesus Christus ist der Sieger. Ich möchte uns aus dem Johannesevangelium die Geschichte von Maria lesen, die in diesem Text eine neue Erfahrung macht. Kapitel 20, Verse 11 bis 18. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Ich möchte heute gerne zwei Fragen nachgehen. Die erste, ist es schwierig, der Auferstehung Jesu zu glauben? Und die zweite Frage, was heißt es denn, wenn ich sage, Christus ist der Sieger? Ist es schwierig, der Auferstehung Jesu zu glauben? Maria jedenfalls fand es schwierig. Sie steht damit an unserer Seite, wenn es uns schwerfällt, uns vorzustellen, dass ein Toter ins Leben zurückkehrt. Jeder Gang auf dem Friedhof zeigt uns, dass das eigentlich unmöglich ist. Maria, jene Frau aus Magdala, die zum engsten Kreis der Begleiter und Freunde des Jesus zählte, hatte es zwei Tage zuvor selbst mit ansehen müssen. Auf dem Isenheimer Altar hat Matthias Grünewald sie sogar direkt unter das Kreuz gerückt. Sie hatte also seinen Leichnam gesehen, das Blut, den letzten Schrei, den Lanzenstich. Maria von Magdala wusste, dass Tote eine gewisse Neigung dazu haben, tot zu bleiben. Darum läuft sie also an Ostern ans Grab. Klar, wohin denn sonst? Ans Grab. Weder das leere Grab noch die beiden Engel schaffen es, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Jesus ist tot und tot ist tot und bleibt tot. Und wir dachten doch auch, er mache alles gut und neu. Es sei der lang erwartete Messias. Da bleiben nur bittere Tränen. Es ist also nicht leicht, diese Geschichte zu glauben. Aber es ist auch nicht unvernünftig, es zu tun. Ich nenne jetzt einige Einwände, die gegen die Auferstehung Jesu immer wieder vorgebracht werden und versuche sie anschließend zu entkräften, weil es nicht unvernünftig ist, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Erster Einwand. Manche meinen, die Frauen Maria allen voran sei schlicht zum falschen Grab gelaufen. Nun, das halte ich für völlig abwegig. Denn, ich frage euch, welches ist dann das Geschlecht, das nicht nach dem richtigen Weg fragt, das stolz und stur mit dem Auto weiter herumgurkt, auch wenn es sich völlig verfahren hat. Welches Geschlecht ist das? Die Männer. Frauen fragen. Abgesehen davon war der Friedhof übersichtlich und es war allen bekannt, dass Jesus im Grab eines vornehmen Bürgers beigesetzt worden war. Falsches Grab, eher abwegig. Zweiter Einwand. Manche meinen, die ersten Christen hätten sich die ganze Sache einfach ausgedacht. Nun, wir sehen, dass es gerade die treuesten Leute waren, die treuesten Wegbegleiter von Jesus sind, die am Karfreitag die Flinte ins Korn werfen. Petrus und die anderen haben keinen blassen Schimmer, was da passiert ist. Für die Freunde des Mannes aus Nazareth war klar, mit diesen gruseligen Ereignissen des letzten Freitags war es aus und vorbei. Jesus war tot und ein toter Messias ist kein Messias. Es wäre auch völlig sinnlos gewesen, den Leichnam zu stehlen. Wozu denn? Und Maria trauert, weint und klagt. Aber sie ist nicht jemand, die sich jetzt ein Ostermärchen ausdenkt. Die Auferstehung Jesu einfach ausgedacht? Eher unwahrscheinlich. Dritter Einwand. Jesus soll, so meinen manche, nur scheintot gewesen sein. Habe jetzt erst im Januar im Fokus wieder gelesen, Jesus sei ja nicht gestorben, weil er eine Kohlendioxidnarkose gehabt hätte. Er war narkotisiert, das heißt, nicht wirklich gestorben und ist später dann aus Jerusalem geflohen. Jesus soll, so meinen also manche, scheintot gewesen sein. Nun, er müsste dann 3 Tage in feste Leintücher gewickelt, schwer gezeichnet, ohne Wasser, im Felsengrab gelegen haben. Und dann hätte er den schweren Stein, den man vor das Grab gerollt habe, eigenhändig weggeschoben. Schwer vorstellbar. Zudem achteten römische Soldaten darauf, dass wirklich tot war, wer vom Kreuz heruntergeholt wurde. Das war ihr Handwerk. Davon verstanden sie was? Scheintod? Zweifel angebracht. Vierter Einwand. Wenn nun Ostern doch eine Erfindung der Freunde des Gekreuzigten wäre, dann stehen wir vor dem nächsten Problem. Die dämlichste Idee, auf die man damals hätte kommen können, wäre es gewesen, eine Frau zur Hauptzeugin dieses unglaublichen Geschehens zu machen. Die Story an sich ist schon schwer zu verdauen, aber mit einer Frau als Zeugin war sie im ersten Jahrhundert völlig im Eimer. Ein Mann konnte damals jemanden umbringen, und wenn 100 Frauen zugeschaut hätten, aber kein Mann, dann wäre er frei nach Hause gegangen. Frauen waren nicht zugelassen als Zeugen. So war das. Die ersten Zeugen des Auferstandenen waren aber Frauen. Wenn du das erfunden hättest, wäre es eine dämliche Idee gewesen. Wenn ich Maria sehe, wie sie vor dem leeren Grab hockt, hineinschaut, mit Tränen in den Augen, das Herz schwer, lauter dunkle Gedanken im Sinn, dann lerne ich. Nein, Ostern ist keine Erfindung der Weggenossen des Jesus. Und ja, es ist schwer, an Ostern zu glauben. Und doch muss etwas passiert sein. Auch wenn es uns schwerfallen mag, an die Auferstehung Jesus zu glauben, müssen wir doch einräumen, dass die ersten Christen daran glaubten. Am Ende der Geschichte läuft Maria los, rennt zu den anderen. Ich habe sie vor Augen, sie rennt zu den anderen und erzählt ihnen, ich habe den Herrn gesehen. Und dann sind es immer mehr Menschen in diesen ersten Ostertagen, die sagen, ich habe den Herrn gesehen. Und wer den Herrn gesehen hatte, der geriet in Bewegung. musste es weitersagen. Jesus war tot, jetzt wissen wir es, für uns gestorben, aber nun lebt er. Er ist der Herr, der Sieger. Merkt ihr, und diese Verwandlung und diese Dynamik, was in den Menschen ausgelöst hat, ist für mich das größte Indiz. Aus trauernden, verzweifelten, resignierten Frauen und Männern wurden Menschen mit leuchtenden Augen, einem Brennen im Herz, einer Freude im Herzen, eilenden Fußes unterwegs durch die ganze Welt. Bestimmt von einer Botschaft, für die sie lebten und auch starben. Und auch starben. Jesus ist auferstanden, er ist der Herr. Man stirbt nicht für ein selbst erfundenes Märchen. Diese kleine Schar von einfachen Menschen stellte binnen weniger Jahre die gesamte bekannte Welt auf den Kopf. Wäre damals ein Marsmensch gekommen und hätte sich die Welt angesehen, wem hätte er wohl größere Chancen eingeräumt? Dem römischen Weltreich? Dem römischen Weltreich oder einer kleinen Gruppe jüdischer Frauen und Männer, die von einem leeren Grab aufbrechen und aller Welt erzählen, ihr toter Rabbi sei der Messias, der alles neu und gut macht. Karfreitag sei der Tag, der die Welt verändert. Aber genau so kam es. Das römische Weltreich ging unter. Und über die ganze Erde verbreitet sich der Osterruf, der Herr ist auferstanden. Und die Gemeinde sagt dann, Jesus ist Sieger. Darum ist es doch bis heute so, dass wir unsere Kinder Paul, Peter und Maria nennen und nicht Nero oder Cäsar wie unsere Hunde. Das römische Weltreich ging. Unser Herr, der Sieger über den Tod, lebt. Es ist also nicht leicht, dieser Geschichte der Auferstehung zu glauben, aber es ist auch nicht unvernünftig. Können wir uns darauf für alle Zeiten verständigen? Es ist nicht unvernünftig. Schauen wir auf Maria, dann sehen wir, dass es nicht das leere Grab war, das sie überzeugt hätte. Auch nicht die Anwesenheit der Engel, die sie überzeugte. Es musste etwas anderes passieren, denn jetzt tritt Jesus selbst auf Maria, dreht sich um, blickt ihn an mit Tränen in den Augen und einem Brett vor dem Kopf. Sie denkt nämlich, er sei der Friedhofsgärtner. Der Maler Rembrandt unterstützt diese Szene unserer guten Maria, indem er dem Auferstandenen einen herrlichen Strohhut aufsetzt und einen Spaten in die Hand drückt. Und Maria wiederholt ihre Leier. Wo habt ihr denn bloß meinen Jesus hingelegt? Die Leich! Gebt mir meinen Leichnam zurück, damit ich trauern kann. Alles hat nichts genützt bei Maria aus Magdala. Und jetzt kommt's. Was führt sie und was führt uns zum österlichen Glauben? Was brauchen wir? Ein Wort. Jesus spricht sie an, nennt sie beim Namen und ruft damit in Maria die ganze gemeinsame Geschichte mit Jesus wieder auf. Maria, das reicht. Maria, braucht es mehr? Und sie antwortet, Jesus, mein Meister, mein Lehrer, mein Herr. Das ist Ostern, er ruft uns. Und wir antworten, er lebt und wir loben, er kommt und wir stehen wieder auf. Er spricht uns an und Zweifel und Trauer schmilzen dahin. Darum kommt es darauf an, dass wir von Jesus beim Namen gerufen werden. Wen von euch hat Jesus schon gerufen? Darf ich das mal sehen? Mich würde das interessieren. geschieht das, dass Gott ruft. Ja, es geschieht. Wie geschieht das? Nun, zum Beispiel in unserer Taufe hat er uns angesprochen. Er hat gesagt, Stefan, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Rosa, du bist mein. Gertrud, ich kenne dich. Fürchte dich nicht, Günther. Ich habe dich erlöst, Ruth. Und wie bei Maria steckt in unserer Taufe schon der Auftrag zum Weitersagen drin. Und nun geh und sag es den anderen. Ich habe den Herrn gesehen. Und wenn wir weiter auf Jesus, den Auferstandenen, hören, in Predigten und beim Bibellesen, dann ist es, als flüstert er uns zu. Das, was hier steht, gilt dir. Wir müssen etwas üben, auf seine Stimme zu hören. So wird das Ostern. Also, gute Indizien und Argumente können es leichter machen, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Aber Ostern wird es, wenn uns der siegreiche Jesus anspricht. Frage 2, etwas kürzer. Was aber heißt es, wenn Jesus Sieger ist? Was heißt das? Der Auferstandene trägt die Male des Gekreuzigten an sich. Er ist gestorben und vielleicht ehren und lieben wir ihn, weil er diesen Weg für uns gegangen ist. Er ist dem Leiden nicht aus dem Weg gegangen. Er hat den rauen Wind dieser Welt ins Gesicht bekommen. Sie wollten ihn einfach nicht. Er trug seine Art nicht. Sein unerschütterliches Erbarmen, seinen Willen zu heilen und zu vergeben. Und so ließ Jesus sich auf seine Liebe festnageln. Ich sage euch ehrlich, wäre er, Jesus, immer erfolgreich gewesen, immer stark, immer siegreich, dann wäre er mir fremd. Und ich wäre ihm fremd. So ist er mir nah, gerade dann, wenn alles wackelt, mir der Wind ins Gesicht bläst, mir der Teufel ins Gesicht schlägt. Aber es bleibt nicht beim dunklen Freitag und stillen Samstag. Es kam der Tag danach, an dem Gott wieder einmal sagte, es werde Licht, es werde Auferstehung meines Sohnes Jesu Christi. Zwar unseren Blicken entzogen, unseren Möglichkeiten daran gekommen, entzogen, aber dann doch da, wach, stark, lebendig. Und jetzt lebt er und jetzt spricht er, Maria. Und der Glaube antwortet, der gehört hat, mein Meister, mein Lehrer, mein Herr. Versteht ihr, wenn es Ostern wird, dann hören wir auf, an die Auferstehung Jesu wie an einen Satz zu glauben, der schwer zu fassen ist. Aber weil es Ostern ist, ist Jesus hier. Jetzt unter uns, neben dir, um uns herum, draußen, in Mössingen und in Kapstadt, in Lima und in Kabul, bei den Armen, bei Frauen und Männern, bei Klugen und Schlichten, bei Weißen und Schwarzen, im Leben. Dort fühlt er sich wohl. Wir gedenken nicht eines toten Jesus. Wir können zu ihm sprechen. Und wenn wir das Gefühl haben, unser Beten reicht nur bis zur Decke, dann ist das okay, weil er auch unter der Decke ist. Er verändert Leben. Das ist nicht nur die schöne Erfahrung von Maria, von Johannes und von Petrus. Jesus ist hochinteressiert daran, Leben zu verändern. Studenten in den USA haben einmal eine Aktion von Haustür zu Haustür gemacht, um Menschen auf den Glauben aufmerksam zu machen. Zwei klingelten an einer Tür. Die Tür ging auf. Drinnen stand eine junge Mutter, ein schreiendes Kind auf dem Arm. Drinnen krähte ein Neugeborenes. Auf dem Herd stand etwas, das gleich überkochen würde. Das Telefon klingelte und der Fernseher lief. Ein drittes Kind lief seelenruhig mit einem Filzstift an der Tapete entlang. Unsere Studenten fragten diese Mutter, wären sie am ewigen Leben interessiert? Sie antwortete, ich glaube nicht, dass ich es ertragen könnte. Jesus lebt bedeutet nicht, dass uns eine ewige Fortsetzung dessen erwartet, was ist. Darauf hätte ich auch keine Lust. Vielmehr ist er unterwegs, wie damals in Israel, und verändert Herzen und Häuser, Verhältnisse und Umstände. Menschen bezeugen es in allen Jahrhunderten, auf allen Kontinenten, in allen Kulturen. Sie bezeugen, ich war einsam und jetzt habe ich Gemeinschaft gefunden. Ich habe furchtbar versagt, aber mir wurde vergeben. Ich habe mich immer so geschämt, aber jetzt schaue ich wieder auf. Ich war stur, aber Jesus hat mich flexibler gemacht. Ich war antriebsarm, jetzt weiß ich, was Leidenschaft ist. Ich war geldgierig, heute kann ich teilen. Mir war alles zerbrochen und Jesus setzt mein Leben Stück für Stück wieder zusammen. Jesus verändert, das ist auch Ostern. Ostern ist nicht, wie im Schwäbischen Tagblatt zu lesen war, ist nicht die Frage, wie viel Prozent zuerst die Ohren eines Schoko-Osterhasen abbeißen. Übrigens 76%. Das ist nicht die Osterfrage. Die Frage an Ostern ist, darf Jesus dein Sieger sein? Dein Meister, dein Lehrer und dein Herr. Das ist die Frage. Ich lande. Bischof Desmond Tutu in Kapstadt war einer der mutigen Christen, die laut und deutlich sagten, dass Apartheid Sünde ist. Er tat das zu einer Zeit, als das noch teuer und gefährlich war. Oftmals war er gefangen genommen worden. Eines Sonntags predigte er in der vollen Kirche. Plötzlich stürmten bewaffnete Soldaten die Kirche und bildeten einen Kreis um die Gemeinde. Geheimdienstoffiziere mit Diktiergeräten und Notizblöcken standen dabei bereit, jeden Satz des Bischofs zu notieren. Auch vor der Kirche schwer bewaffnete Soldaten. Die Stimmung in der Kirche war gespannt, die Gemeinde wie gelähmt. Tutu schaute den Soldaten in die Augen und sagte, ihr seid mächtig, sehr mächtig. Und dann fuhr er fort, aber ich diene einem Gott, der nicht mit sich spotten lässt. Den könnt ihr nicht besiegen. Immer noch schaute er sie an, sein Blick war fest und entschlossen, zugleich aber auch warm und einladend. Und weil ihr sowieso schon verloren habt, lade ich euch heute ein, auf die Seite des Siegers zu treten, auf die Seite Jesu zu treten. Als er das sagte, wünschte ich mir für heute auch, das geht nur in Südafrika, sprangen die Menschen in den Bänken auf, fingen an zu singen und zu tanzen. Ja, sie tanzten aus den Reihen heraus und bis auf den letzten Platz vor der Kirche. Damit konnten die Soldaten nicht umgehen. Denn alles Mögliche hatten sie erwartet, aber das nicht. Vielmehr ist mancher unter uns, der merkt, vielleicht jetzt heute Morgen, vielleicht ist mancher unter uns, der merkt, jetzt in seinem Inneren, dass es bisher nur ein Lehrsatz von Ostern mit sich herumgetragen hat. Aber jetzt öffnet sich die Tür zu Größerem, zu einem Abenteuer mit dem lebendigen Jesus, das Leben zu wagen. Vielleicht spürt der eine oder die andere jetzt für sich, dass es jetzt dran ist, Jesus einzuladen. werde du mein Herr, mein Befreier, mein Lehrer und mein Erlöser. Ich will mit dir leben. Was für ein Ostern wäre das denn, wenn heute unter uns der Glaube im Leben eines Menschen das Licht der Welt erblickt. Wie Desmond Tutu möchte ich es dir sagen, dann tritt an die Seite des Siegers. Vielleicht will es jemand tun, der schon lange es einmal getan hat. Vielleicht will jemand, der schon Jahrzehnte Christ ist, seinen Bund mit Gott an Ostern 2019 erneuern. Auch dich lade ich ein, wenn du die innere Freiheit hast, stell dich auf die Seite des Siegers. Vielleicht sagst du, jetzt bin ich bereit, das anzupacken mit Jesus und seiner Osterkraft. Diesen Felsen in meinem Leben soll er wegrollen. Wir bleiben einfach einen Moment jetzt in der Stille und im Gebet, jeder da, wo es für ihn dran ist. Lasst uns miteinander aufstehen und beten. Herr, du mein Herr, österlicher Sieger, du Held, dem Tod und Verderben, Sünde und Bosheit nicht gewachsen sind, wir beten dich an in unserer Mitte. Lieber Herr, höre unser Gebet und lass uns erfahren, dass du lebst und bei uns bist. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.